Wir haben die Webschau im Programm und da geht es zunächst um Folgendes. Es geht um Facebook. Mark Zuckerberg, das ist der Chef von Facebook, der mag es ja schon nicht, wenn Internetseiten so ähnlich heißen wie Facebook. Richtig ungehalten ist er aber, wenn die dann auch noch so ein ähnliches Angebot haben, etwas machen wie Facebook. Dann gibt's ruckzuck eine Abmahnung. So ging es beispielsweise TechBook. Dahinter steckt ein kleines amerikanisches Startup-Unternehmen, das eine Lehrer-Community aufbauen wollte. Aber der Name musste geändert werden. Das hat Facebook erreicht. Und jetzt hat sich Facebook sogar das Wort Face sichern lassen. Die Meldung macht einen aber ja schon stutzig. Offenbar ist es aber ja kein Problem, sich ein Wort aus dem gängigen Sprachgebrauch schützen zu lassen.
Tatsächlich ist das so. In Amerika kann man das, wenn auch nicht immer unumstritten. Eine der wahrscheinlich ältesten Diskussionen gab und gibt es um den Begriff Windows, den sich Microsoft für ihre Betriebssysteme hat sichern lassen. 2002 hat Microsoft da zum Beispiel gegen das Linux-Betriebssystem Lindows geklagt und erstmal verloren. Den Richtern hat es damals ausgereicht, dass sich Lindows durch einen Buchstaben von Windows unterscheidet, auch wenn beide Firmen Betriebssysteme angeboten haben. Letztlich hat Microsoft dann aber doch so viel Druck gemacht, dass die Macher von Lindows den Namen geändert haben. Es ist also in der Praxis dann doch nicht immer ganz so einfach, das Recht am Namen auch durchzusetzen. Wenn Facebook dann aber ab nächstem Jahr ein Recht auf den Begriff Face hat, ist es natürlich einfacher, potenzielle Konkurrenten abzumahnen. Der Markenschutz ist allerdings an einige Auflagen gebunden.
Ja, was sind das für Auflagen?
Ja, Facebook kann jetzt nicht einfach jeden abmahnen, der das Wort Face im Namen hat. Der Schutz des Begriffes betrifft nur Telekommunikationsdienstleistungen, Chaträume und andere computergestützte Mitteilungsformen. So heißt es offiziell. Jetzt müssen noch Formalitäten geklärt werden und Facebook muss natürlich noch eine Gebühr dafür bezahlen. Dann tritt das Markenrecht voraussichtlich Anfang 2011 in Kraft. Eine vorläufige Zusage hat Facebook vom US-Patentamt aber schon bekommen.
Die würden das ja nicht machen, wenn sie nicht davon einen Vorteil hätten. Gibt's denn schon potenzielle Kandidaten, die jetzt Angst vor einer Klage haben müssen?
Ja, da wird natürlich jetzt viel spekuliert. Ein Name in dem Zusammenhang, der da immer wieder fällt, ist FaceTime. Das ist ein Videochat-System, das Apple mit dem iPhone 4 eingeführt hat. Das würde also ziemlich wahrscheinlich in den Bereich Chaträume und andere computergestützte Mitteilungsformen fallen, für die sich Facebook ja den Begriff Face hat schützen lassen. Ein anderer Streit, den Facebook sich jetzt schon länger mit dem Satire-Blog Lamebook liefert, könnte dadurch vielleicht auch in eine weitere Runde gehen. Auf Lamebook werden besonders skurrile, lustige oder merkwürdige User-Kommentare von Nutzern aus Facebook gepostet. Auch wenn die Kommentare anonymisiert werden, hat Facebook etwas dagegen, dass hier Inhalte ihrer Nutzer veröffentlicht werden und vielleicht sogar noch Geld damit gemacht wird. Auf dem Blog gibt es nämlich Werbeeinblendungen. Die Macher von Lamebook berufen sich aber auf die Pressefreiheit. In der Vergangenheit hat Facebook aber schon versucht, auch gegen das Book in Lamebook zu klagen, bisher erfolglos. Mit dem Markenrecht an Face könnten sie dann vielleicht erfolgreicher wegen zu großer Markenähnlichkeit klagen. Im Moment unternimmt Facebook auf jeden Fall einiges, um Lamebook loszuwerden. Anfang der Woche ist die Facebook-Fanseite von Lamebook verschwunden und auf dem Blog selbst alle Gefällt-mir-Buttons unter den Artikeln. Kurz darauf durfte man als Facebook-User nicht einmal mehr den Begriff Lamebook in einem Post benutzen. Wer es versucht hat, hat eine Mitteilung bekommen, in der stand, dass die Nachricht, die man da versucht zu versenden, einen Begriff enthalte, der als missbräuchlich oder als Spam gekennzeichnet wurde.
Schon ziemlich albern.
Ja, eigentlich schon. Und in dem Punkt ist Facebook dann auch wieder zurückgerudert. Technikchef Brad Taylor hat der Seite TechCrunch eingestanden, dass Facebook da einen Fehler gemacht habe und sich auch dafür entschuldigt. Mittlerweile kann man den Begriff auch wieder benutzen, aber die Facebook-User und allgemein viele im Netz regen sich trotzdem auf. Linus Neumann erklärt auf Netzpolitik.org zum Beispiel, dass er in dem Zusammenhang den Begriff Zensur schon für angebracht halte und erinnert daran, dass das auch nicht der erste und der einzige Begriff ist, den Facebook rausfiltert. Auch Martin Weigert stellt in seinem Artikel auf netzwertig.com die Frage, ob man das als Zensur bezeichnen kann. Und die meisten User-Kommentare auf den Artikel antworten damit einem eindeutigen Ja.
Also viele sind offenbar sauer oder ungehalten. Sowas kann ja auch nach hinten losgehen, so eine Politik.
Ja, aber Facebook ist ja in der komfortablen Situation, mehr als 500 Millionen User zu haben und damit ziemlich alternativlos. Und es gibt auch noch keine wirkliche Alternative. Jetzt ist aber ein potenzieller Konkurrent gestartet, das freie Netzwerk Diaspora. Dahinter stecken vier amerikanische Studenten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, mit ihrem Netzwerk die persönlichen Daten der User zu schützen und nicht für andere Zwecke zu verwerten. Die könnten mit ihrer Politik schon eine Chance auf Erfolg haben. Im Moment läuft aber erst die sogenannte Alpha-Phase, in der man sich bei Diaspora nur anmelden kann, wenn man eine Einladung von jemandem bekommt. Das ist aber zumindest ein Zeichen, dass es jetzt nicht mehr allzu lang dauern kann, bis Diaspora für jeden zur Verfügung steht. Ob sie dann allerdings wirklich auch eine Chance auf Erfolg haben, das ist im Netz immer schwer vorauszusagen.
Wir kommen zu einem anderen Thema. Am 18. November wurde gegen den WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Stockholm ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird vorgeworfen, zwei Frauen vergewaltigt oder zumindest sexuell belästigt zu haben. Assange selbst bestreitet diese Vorwürfe und hat Einspruch gegen den Haftbefehl eingelegt. Dieser Einspruch wurde dann aber jetzt von dem schwedischen Gericht abgewiesen.
Ja, und zwar ist das Gericht zwar in bestimmten Teilen zu einem anderen Schluss gekommen als das Bezirksgericht, das die Ermittlungen gegen Assange führt, aber die Begründung, ihn in Gewahrsam zu nehmen, würden weiter bestehen. Verhängt wurde der Haftbefehl von der Staatsanwältin, die die Ermittlungen leitet, weil sie darin den einzigen Weg sieht, Assange zu den Vorwürfen zu befragen. Er selbst hat durch seinen Anwalt aber immer mal wieder mitteilen lassen, dass es mehrere Angebote von seiner Seite zu einem Gespräch gegeben habe. Die Staatsanwältin will von solchen Angeboten aber nichts wissen. Assange bestreitet auch nach wie vor etwas mit den Vorwürfen zu tun zu haben. Er hält das Ganze für einen Teil einer Rufmordkampagne. Der Grund für die Kampagne soll die Veröffentlichung von geheimen Dokumenten über Einsätze im Irak und im Afghanistan-Krieg sein. Da hatte WikiLeaks insgesamt fast 500.000 geheime Dokumente veröffentlicht.
Jetzt sagt die Staatsanwältin, das ist für sie die Chance, mit dem Mann zu sprechen. Jetzt ist Assange auch ein Mann, der viel in der Welt umherreist. Weiß man überhaupt, wo der Mensch steckt?
Ja, im Moment ja auch so ein bisschen bewusst in der Welt herumreist. Gerade wird vermutet, dass er im Moment irgendwo in England untergetaucht ist. Ja, das wird ihm in Zukunft aber jetzt auch nicht mehr helfen. Dadurch, dass der Einspruch jetzt abgewiesen wurde, ist auch der Weg für einen internationalen Haftbefehl frei.
Assange kann sich ja dann demnächst den Nickname Dr. Kimble geben, wenn der nicht schon vergeben ist. Wir kommen zu einem weiteren Thema, zum finalen Thema, sowohl für die Webschau als auch ganz prinzipiell. Es geht um den Tod. Bei D-Radio Wissen geht es heute bei uns im Programm unter anderem auch um Bestattungen im Wandel der Zeit. Ein Gespräch dazu gibt's bei uns im Netz, dradiowissen.de unter Meine Zukunft. Und da geht raus hervor, dass der Trend zu immer individuelleren Trauerfeiern geht. Die Standardbestattung, die kommt scheinbar langsam aus der Mode. Und wenn wir schon bei unkonventionellen Begräbnissen sind, werfen wir in der Hinsicht doch auch mal einen, ja, sagen wir, morbiden Blick ins Netz, quasi auf den digitalen Tod.
Ja, und da gibt's auch ganz viele Möglichkeiten, um an Verstorbene zu gedenken. Noch relativ neu ist die Möglichkeit, Facebook-Profile für Verstorbene anzulegen oder aktive Profile umzuwandeln. Daran sieht man auf jeden Fall, dass Tod ein Thema im Netz ist. Es gibt mittlerweile auch unzählige virtuelle Friedhöfe im Netz. Natürlich erstmal für sämtliche Religionen, die man sich so vorstellen kann. Es gibt aber auch virtuelle Friedhöfe nicht nur für Menschen. Auf memorygarden24.com kann man zum Beispiel um seine verstorbenen Haustiere trauern, angefangen beim Wellensittich über Hamster, Hund und Katze bis zum verstorbenen Pferd. Egal, ob es um Menschen oder Tiere geht, die virtuellen Friedhöfe sind immer ähnlich aufgebaut. Nehmen wir als Beispiel gehdenweg.de. Das ist ein kostenloser und interreligiöser Friedhof. Das heißt, da darf jeder hin, egal welcher Religion er angehört oder nicht angehört. Wir können da ja gerade mal draufklicken. Wenn man die Seite öffnet, dann bekommt man erstmal schon mal die passende Musik präsentiert. Und ja, wenn du jetzt hier zum Beispiel auf Gräber ansehen klickst, dann bekommst du so richtig Grabsteine mit Inschriften angezeigt. Also so wie man das im Prinzip auch von einem echten Friedhof erwartet. Klickst du jetzt auf so einen Grabstein, hier, dann bekommst du Bilder vom Verstorbenen und vielleicht auch ein Video angezeigt. Du kannst so eine Art Gästebuch, in so einem Art Gästebuch einen Kondolenzeintrag verfassen und auch eine virtuelle Kerze anzünden. Also alles schon eigentlich ganz ähnlich wie auf einem realen Friedhof.
Schon sehr skurril das Ganze. Wie werden denn solche Angebote angenommen?
Ja, es gibt tatsächlich immer mehr virtuelle Friedhöfe im Netz und auch immer mehr Leute, die diese Angebote nutzen. Gerade in den USA boomt auch das Geschäft mit den virtuellen Grabsteinen. Gegen Geld gibt's dann spezielle Services oder es gibt auch werbefinanzierte Grabsteine. Einer der ersten kommerziellen Anbieter in Deutschland ist das Portal eMemorial. Nach eigenen Angaben der größte Internetfriedhof Deutschlands mit fast 200.000 virtuellen Grabsteinen. Das Standardreihengrab bekommst du auch hier kostenlos. Wenn es ein wenig spezieller sein soll, musst du aber Geld auf den Tisch legen. Für knapp 20 Euro bekommt man dann einen Premium-Eintrag. Den kann man dann selbst frei gestalten mit Texten, Bildern, Videos oder Musikdateien. Das Grab bekommt außerdem seine eigene Internetadresse und auch hier gibt es wieder virtuelle Kerzen und auch die Möglichkeit, Kondolenzeinträge zu verfassen. Und es gibt auch eine VIP-Ecke auf dem Friedhof, in der an prominente Verstorbene gedacht wird.
Das klingt jetzt ja irgendwie so, das wird immer mehr, als ob das ein Trend ist, über den Tod, über ernste Themen im Netz zu sprechen.
Ja, man kann schon beobachten, dass offener über das Thema Tod gesprochen wird und auch intensiver, vor allem um bekannte Verstorbene im Netz getrauert wird. Da braucht man nur mal an den Tod von Michael Jackson oder von Nationaltorwart Robert Enke zu denken und ja, die wirklich riesigen Wellen an Reaktionen, die es darauf im Netz gab. Soziologen begründen das aber auch damit, dass es mittlerweile einfach immer mehr Themen gibt, die im Netz diskutiert werden, die man vielleicht früher noch im Gefecht mit Freunden besprochen hat. Die Frage Pfarrerin Carmen Berger-Zell bestätigt auf ihrer Webseite trauernetz.de, dass schon länger offen über das Thema Tod im Netz gesprochen wird. Das Netz eigne sich vor allem, um schnell und vielleicht auch erstmal anonym Kontakt zu Menschen aufzubauen, die vielleicht einen ähnlichen Trauerfall erlebt haben.
Soweit unsere Webschau. Vielen Dank, Sebastian Sonntag. Alle Links gibt's bei uns im Netz auf deradiowissen.de.